Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Großer Bahnhof für den Bau einer Pharmafabrik des US-Konzerns Eli Lilly in Rheinland-Pfalz. Produziert werden soll dort die Cash-Cow der Branche, die Abnehmspritze. Gleich mehr dazu. Feiern noch einmal, das Tarifvertragsgesetz wird 75. Wie rüstig ist der Jubilar? Und feiern zum dritten nach 10 Jahren in London kehrt der Reisekonzern TUI an die Frankfurter Börse zurück. Bianca von der Au.
Mit dem Läuten der traditionellen Börsenglocke haben der Vorstand und einige Gäste die Rückkehr der TUI-Aktie auf dem Frankfurter Börsenparkett gefeiert. Frankfurt ist ab heute wieder unser Börsenplatz, sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Mit Unterstützung des Kapitalmarkts erhoffe er sich für den Konzern, global zu wachsen und die Marke TUI in weiteren Ländern zu etablieren. Zudem soll das Listing an nur noch einem Börsenplatz Einsparungen bringen und regulatorische Vereinfachungen für Europas größten Touristikkonzern. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die TUI-Aktie im Sommer sogar in den MDAX der mittelgroßen Werte aufsteigen wird. Die große Mehrheit der TUI-Aktien wurde zuletzt ohnehin in Deutschland gehandelt. Daher entschieden die Aktionäre zu Jahresbeginn den Abschied von der Börse in London. Noch bis Juni soll die TUI-Aktie parallel in London auf dem Kurszettel stehen. Dann wird der Handel dort eingestellt. TUI hatte die Hauptnotierung der Aktie 2014 nach London verlegt. Das geschah im Zuge des Zusammenschlusses mit der früheren Tochter TUI Travel.
TUI kehrt also an die Börse nach Frankfurt zurück, Bianca von der Au war das. Und damit geht es an den Ort des Geschehens selbst, an die Frankfurter Börse. Die Börsenberichterstatterin dort ist Claudia Werle. Claudia, Glocke läuten ist schön, Kurszuwächse sind für TUI wahrscheinlich schöner. Daher, wie hat sich die Rückkehr denn beim Kurs bemerkbar gemacht?
Ja, es gab heute wirklich Kurszuwächse. TUI-Aktien steigen zum Mittag um 4,3%. Kurz vor der Sendung habe ich mit Christoph Schallast von der Frankfurt School über das Comeback gesprochen. Was seiner Meinung nach dieser Schritt für den Reisekonzern bedeutet, wollte ich von ihm wissen.
Ich glaube, für TUI ist es zum einen ein Rückkehren nach Deutschland, vor allem aber ist es eine Reduktion von Komplexität. Komplexität in den ganzen juristischen Rahmenwerk. Das heißt, bisher musste man mit dem Aktienrecht im Vereinigten Königreich, in der EU, in Deutschland umgehen. Das ist sehr kompliziert, weil es immer unterschiedlicher wird. Darauf setzen die Briten ja auch im Rahmen des Brexit. Das zweite ist aber auch die Regulatorik, zum Beispiel für die eigenen Fluggesellschaften, die eben, wenn sie im UK registriert sind, keine EU-Fluggesellschaften sind. Die Schiffslinien und so weiter. Gerade das ist ja eine der Stärken von TUI, dass sie so viele Eigenmarken hat und das unterscheidet sie von anderen Reiseunternehmen.
Warum ist TUI überhaupt nach London gegangen?
Damals war es die Ergebnis einer Fusion, ähnlich nebenbei wie Linde. Linde ist ja auch nicht einfach so in die USA gegangen. Linde hatte eine Fusion durchgeführt in den USA und im Rahmen dieser Fusion ging Linde davon aus, dass der amerikanische Markt attraktiver ist, die Liquidität dort größer sein wird für Linde. Und das hat ja bei Linde, muss man auch sagen, gestimmt.
Es gab schwierige Zeiten. In der Pandemie musste TUI vom Staat gerettet werden. Wie ist es jetzt um den Reisekonzern bestellt?
Naja, wir merken ja im Augenblick einen ganz großen Aufschwung insgesamt mit Reisen, eben aber auch dafür für TUI, aber auch natürlich für andere Reiseveranstalter. Es gibt einen Nachholeffekt, es gibt einfach eine Freude wieder daran, dass man wieder reisen kann. Und das zeigen ja auch ganz eindeutig die Zahlen, die gehen nämlich so nach oben.
Sie haben schon kurz angesprochen, zuletzt haben Unternehmen eher sich vom Finanzplatz Frankfurt verabschiedet, Beispiel Linde. Andere haben gleich von Anfang an gesagt, wir wollen nicht in Frankfurt gelistet sein. BioNTech gehört dazu, Birkenstock dazu. Ist der Finanzplatz Frankfurt vielleicht doch nicht schlecht?
Also ich glaube, der Finanzplatz Frankfurt ist sehr attraktiv für Unternehmen, die gut nach Frankfurt passen. Dazu gehört TUI. Es gibt aber auch spezifische Themen, die dazu führen, dass man sich dagegen entscheidet. Birkenstock zum Beispiel gehörte zu dem Imperium von Bernard Arnault. Das heißt, da ist Tiffany drin, LVMH und so weiter, also Louis Vuitton. Das ist einfach eine andere Welt. Das passt auch nicht so gut, denke ich, zu Frankfurt. Paris hätte man sich eher noch vorstellen können. Linde, wie gesagt, war das Ergebnis einer Fusion. Birkenstock ebenfalls eben aus so einer anderen Impetus heraus. Also von daher, glaube ich, man muss sich immer ganz genau überlegen, was man für ein Unternehmen hat, wo es hinpasst und dann die Entscheidung treffen. Und da ist nicht nur London, New York und Frankfurt im Spiel, das sind eine ganze Reihe andere Börsenplätze, die konkurrieren.
Das heißt, ein deutsches Unternehmen muss nicht in Deutschland gelistet sein?
Nein, das haben wir ja gesehen. Es gibt eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, die sich ganz bewusst vor allem für New York entschieden haben. Ich glaube, in China sehen wir keine. Aber auch in Europa kann man überlegen, muss ein spanisches Unternehmen in Madrid gelistet sein oder kann es nicht vielleicht doch in Frankfurt oder Paris besser und erfolgreich sein? Das muss man sich im Einzelfall wirklich genau überlegen.
Wo sehen Sie die Stärken vom Finanzplatz Frankfurt?
Ich glaube, Frankfurt hat eine große Stärke mit seinen verschiedenen Indizes, vor allem auch mit dem MDAX, wo ja TUI ein Kandidat für ist. Und natürlich ist Frankfurt verwurzelt in dem, für was Deutschland steht. Für Maschinenbau, für viele klassische Themen, klassische Industrien. Und wir müssen vielleicht noch etwas stärker werden in der Startup- und Tech-Welt, damit wir für die attraktiv sind. Wir haben aber auch nicht ein Silicon Valley, sag ich mal, vergleichbares Ökosystem bisher. Aber in Berlin geschieht ja schon da einiges in die Richtung.
Also möglicherweise wird in Zukunft noch viel mehr als bisher eine Rolle spielen, welches Umfeld vorhanden ist, wenn es darum geht, wo ein Unternehmen an die Börse geht. Das waren Einschätzungen von Christoph Schallast von der Frankfurt School.
Ja, und so viel zu TUI und der Rückkehr an die Frankfurter Börse. Für die Reisebranche, für Fluggesellschaften und auch Flughafenbetreiber hat der Tag noch eine andere günstige Nachricht bereit. Es gibt nämlich eine Einigung im Tarifkonflikt zwischen Verdi und den Arbeitgebern der Luftsicherheit. Das heißt also weiterer Schritt in Richtung streikfreier Sommer.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Ohne Sicherheitspersonal geht an den Flughäfen gar nichts, denn sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal, auch Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. Es hat ja in der Vergangenheit mehrere Streiks gegeben, die nochmal deutlich gemacht haben, welchen Stellenwert das Sicherheitspersonal hat. Jetzt können die Flugpassagiere erst einmal aufatmen. Die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband haben der Schlichtungsempfehlung zugestimmt. Es gibt für die Beschäftigten eine Gehaltserhöhung in 3 Stufen zwischen 13,1 und 15,1%. Das Ganze gilt für den Zeitraum von 15 Monaten.
Der Börsentag bislang, für den haben auch die Statistiker eine Nachricht. Im Februar ist es nämlich zum stärksten Anstieg der Industrieproduktion seit mehr als einem Jahr gekommen. Wie wurde das aufgenommen?
Ja, die deutschen Unternehmen haben im Februar deutlich mehr produziert als im Vorfeld erwartet. Das betrifft die Bereiche Industrie, Bau und die Energieversorger. Allein die Industrieproduktion ist um fast 2% gestiegen, was vor allem mit einem deutlichen Plus bei der Automobilindustrie und der Chemiebranche zusammenhängt. Das sind ja zwei große, ganz wichtige Zweige der Wirtschaft. Diese Daten geben Grund zu leichtem Optimismus, dass zumindest der konjunkturelle Abschwung ein Ende hat, so ein Volkswirt. Herausforderungen gibt es nach wie vor. Und um noch ein bisschen mehr Wasser in den Wein zu gießen, produzieren ist das eine, aber ob die hergestellten Waren dann auch exportiert werden, das ist das andere. Die Waren made in Germany gehen nicht mehr so, also sind nicht mehr so gefragt. Der DAX trotzdem deutlich im Plus. Er steht jetzt bei 18.278 Punkten.
Wo wir beim Wasser im Wein gewesen sind, einem Handelsblattbericht zufolge sollen als Teil des geplanten Umbaus in Deutschland bei SAP 2.600 Stellen entfallen. Das ist präziser, als es bislang bekannt war.
Ja, aber auch an anderen Standorten müssen sich Beschäftigte nach einem neuen Job umschauen. Hintergrund der Geschichte: SAP will sich neu ausrichten, will sich mehr auf Wachstumsbereiche wie Business AI konzentrieren. Dafür werden Mitarbeiter mit Qualifikationen gebraucht, die die bisherigen vielleicht nicht in dem Maße mitbringen, wie das gewünscht ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Betreffenden von jetzt auf gleich ihren Hut nehmen und gehen müssen. Es soll auch interne Stellenalternativen geben. 2600 Stellen, ja, das ist viel, aber was eben auch dazu gehört, SAP wird und will auch neue Mitarbeiter einstellen, Frauen und Männer mit anderen Qualifikationen. SAP-Aktien sind heute leicht im Plus.
Gucken wir auf den Euro zum Wochenstart.
Der wird mit einem $0,0826 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,4 auf 2,49% gestiegen. Und für die Feinunze Gold werden am Mittag $2,340,14 gezahlt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Der US-Konzern Eli Lilly ist nach Börsenwert berechnet der weltgrößte Pharmakonzern, der nun wie auch BASF, Boehringer Ingelheim und BioNTech in Rheinland-Pfalz andockt mit einer neuen Produktionsstätte, für die es am späten Nachmittag mit großem Bahnhof den symbolischen ersten Spatenstich geben soll. Die Frage an den Korrespondenten Ludger Fittgau: Was genau soll da entstehen? Arbeitsplätze, Umfang an Fläche und an Geld?
1000 Arbeitsplätze soll es letztendlich geben. In der Bauphase werden aber auch schon örtliche Bauunternehmen beschäftigt, was auch in der gerade Bauflaute eine gute Nachricht ist für die lokale Wirtschaft. Vom Umfang her ist es eine Fläche von rund 35 Fußballfeldern, die dort bebaut werden soll. Es soll investiert werden, ein Betrag von 2,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Also eine enorme Ansiedlung für dieses doch eher ländliche Gebiet.
Interessant dabei auch, produziert werden soll, was im Moment so etwas wie die Lizenz zum Gelddrucken für die Pharmaindustrie ist, eine Abnehmspritze, die ist Wirkstoff gleich auch als Diabetes-Medikament gibt, aber eben auch zur Gewichtsreduktion genutzt werden kann. Vor Eli Lilly kam Novo Nordisk mit Vergleichbarem auf den Markt, obwohl gerade erst entschieden wurde, fürs Abnehmen zahlen die Kassen nicht. Das ist dennoch ein Riesengeschäft.
Ein Riesengeschäft. Die Zahlen sind da so ein bisschen vage, aber immerhin, wir haben etwa 6 Milliarden Jahresumsatz in diesem Feld dieser Abnehmspritzen und man rechnet bis 2030, da gibt es unterschiedliche Zahlen, zwischen 50 und 100 Milliarden Jahresumsatz. Da kann man sich vorstellen, das ist also wirklich ein Bereich, der expandiert und deswegen auch dieses Werk. Da soll wirklich Geld mit verdient werden. Die Krankenkassen tun sich da bisher noch schwer. In der Schweiz ist es so, dass seit März jetzt doch auch diese Medikamente teilweise bezahlt werden, allerdings nicht zu den Kosten, die in den USA aufgerufen werden. Da sollen es etwa 1000 Dollar sein für eine Packung dieses Medikaments jetzt von Eli Lilly. In der Schweiz werden 190 Franken für ein etwa ähnliches Medikament aufgerufen. Das heißt, also auch da sind die Zahlen noch sehr unterschiedlich, aber das Geschäftsfeld ist sehr groß. Die Frage ist, was in Zukunft dann von den Krankenkassen wirklich bezahlt wird.
Nun wird die neue Produktionsstätte in Alzey entstehen. 20.000 Einwohner, bislang vor allem durch den Weinbau bekannt. Es gab in der jüngeren Vergangenheit mehrere Spatenstiche dieser Art. Große Projekte, also in der vergleichsweise kleinen Provinz Northvolt, in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Wie will Alzey das stemmen, mit Blick vor allem auf Arbeitskräfte?
Ja, zunächst hat man auch Produktionsstätten in der Nähe. In Straßburg, bei Straßburg hat man schon ein Werk. Man hat auch seinen Hauptsitz in Deutschland in Bad Homburg. Das ist auch im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, da hat man die Hoffnung, dass man da Synergieeffekte, auch personelle Synergieeffekte stemmen kann. Man will auch 100 Millionen in ein sogenanntes Ökosystem stecken, in Start-ups in dem Bereich. Also man spürt schon, man muss da sicher auch Arbeitskräfte sammeln. Sie haben ja schon gesagt, BioNTech, BASF ist in der Nähe. Es gibt in dem Feld auch einen großen Arbeitskräftebedarf in Rheinland-Pfalz. Aber da will Eli Lilly auch investieren. Man sagt, es ist aber insgesamt ein gutes Umfeld, weil dort eben ja schon viel entstanden ist. Also BioNTech ist ja auch nicht weit weg, aber die brauchen natürlich auch gute Leute. Aber insgesamt hofft der Konzern im Oberrheingraben, in diesem Gebiet Rhein-Main-Neckar, wirklich gutes Personal gewinnen zu können.
Ludger Fittkau war das über Eli Lilly in Alzey. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Vor 75 Jahren, 6 Wochen noch vor der Verabschiedung des Grundgesetzes, trat das Tarifvertragsgesetz in Kraft. 1949 wurde damit die Grundlage gelegt für das Tarifsystem, das wir heute auch im Wesentlichen noch haben. Ich habe mit Thorsten Schulten vom Gewerkschaftlichen Forschungsinstitut WSI gesprochen und ihn zunächst gefragt, was waren das für Umstände damals? Die Währungsreform lag ja weniger als ein Jahr zurück.
Es ging prinzipiell ja erstmal darum, dass wir überhaupt wieder sowas wie ein freies Tarifvertragssystem aufbauen mussten. Freie Tarifverhandlungen waren ja im Nationalsozialismus verboten gewesen. Und es war schon auch aus Sinne eigentlich aller politischen Akteure, einschließlich der damals noch regierenden Siegermächte in Deutschland, die schon in diesem Wiederaufbau der Tarifvertragsstrukturen auch eine wichtige demokratische Qualität sahen, um sicherzustellen, dass eben dieses neue Deutschland tatsächlich ein demokratisches ist. Und hier spielten gerade Gewerkschaften, die ja zu den Verfolgten auch des Nazi-Regimes gehörten, eine sehr wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die unmittelbaren Bedingungen 1948 schauen, in der Tat, das waren ökonomisch sehr schwierige Zeiten. Wir hatten bis 1948 Lohnstoppverordnungen, die teilweise auch noch aus der Nazi-Zeit kamen. Also es gab eben auch viele Streiks, viele politische Auseinandersetzungen, auf deren Folie dann das Tarifvertragsgesetz, aber dann vor allen Dingen ja auch mit dem Grundgesetz die verfassungsmäßige Festschreibung der Tarifautonomie als ein quasi Verfassungsrecht, als ein Gut festgeschrieben wurde.
Es war damals ja auch eine Zeit der Kontroversen darüber, wie überhaupt das Wirtschaftssystem aussehen sollte. Aber die Akteure damals, also die westlichen Alliierten, die Parteien, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die waren sich ziemlich einig, dass es eben dieses freiheitliche Tarifsystem geben sollte, also eins, in dem der Staat keine große Rolle spielt. Und für diesen Weg, dieses freiheitliche Tarifsystem, steht nun das Tarifvertragsgesetz?
Ja, wobei freiheitliches Tarifvertragssystem heißt ja erst einmal, dass die Tarifvertragsparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände beziehungsweise auch einzelne Arbeitgeber, die Tariffähigkeit haben, dass die frei über die Inhalte ihrer Verträge entscheiden können. Es gab aber gleichwohl einen breiten Konsens darüber, dass der Staat durchaus die Möglichkeit haben muss, in bestimmten Bereichen, wo die Tarifvertragsparteien selber nicht hinbekommen, dann auch Tarifverträge allgemeinverbindlich zu erklären, damit sozusagen das Tarifvertragssystem abgesichert werden kann.
So ein etwas merkwürdiger Umstand am Rande. Stark beteiligt an der Verfassung des Tarifvertragsgesetzes war ein Jurist, der im NS-Regime an der Gleichschaltung der Gewerkschaften mitgewirkt hat, aber unbeschadet davon in Nachkriegsdeutschland Karriere machte als Professor, außerdem als erster Präsident des Bundesarbeitsgerichts. Hans-Karl Nipperdey war das. Diese Kontinuität ist nun keine absolute Ausnahme, aber ist sie spürbar im Tarifvertragsgesetz?
Naja, der Herr Nipperdey ist eine sehr, sehr schillernde und sehr, sehr widersprüchliche Person in seiner ganzen Geschichte gewesen. Es gibt so eine biografische Anekdote, dass Herr Nipperdey ja sehr bekannt war mit Hans Böckler, dem ersten Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die saßen mal zusammen in Köln im Stadtrat schon in den 20er oder frühen 30er Jahren. Man kann sehen, es gibt natürlich eine Reihe von Kontinuitätslinien auch, die das Tarifvertragsgesetz bis in die Weimarer Republik zurückführt. Und wenn Sie sich anschauen, bestimmte Grundkonstanten, die Unabdingbarkeit des Tarifvertrags, die Bestimmung der Tarifvertragsparteien, auch das Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung, das sind alles Instrumente, die finden Sie eben auch schon in dieser Tarifvertragsordnung und die sind jetzt sozusagen dann im Tarifvertragsgesetz wieder aufgenommen worden.
Um auf das Gesetz selbst zu gucken, was steht im Kern drin? Man kann das fragen, ohne dass die Antwort abendfüllend ist. Ja. Es gibt nämlich gar nicht so viele Paragraphen und es gibt auch gar nicht so viele Änderungen über diese 75 Jahre hinweg.
Ja, das ist richtig. Ursprünglich hatte das Gesetz, wenn ich es richtig sehe, 11 Paragraphen gehabt. In der Zwischenzeit sind es dann so 2,5 dazugekommen. Aber Sie haben völlig recht, es ist ein sehr schlankes, sehr kurzes Gesetz. Was steht jetzt im Kern drin? Es steht erst einmal drin, wer darf überhaupt Tarifverträge abschließen. Da wird klar gesagt, auf Arbeitgeberseite können das Arbeitgebervereinigungen, Verbände sein, aber auch einzelne Arbeitgeber. Auf Arbeitnehmerseite dürfen das aber nur Gewerkschaften sein. Der zweite wichtige Punkt ist sozusagen die Unabdingbarkeit des Tarifvertrages. Also man kann, wenn der Tarifvertrag gilt, dann gilt er und kann nicht einfach durch einzelarbeitsrechtliche Absprachen hintergangen werden. Es sei denn, die Tarifvertragsparteien selber definieren sogenannte Öffnungsklauseln. Die Unternehmen können natürlich immer günstigere Regelungen ihren Beschäftigten ermöglichen, als sie im Tarifvertrag stehen, aber sie dürfen nicht unter den Tarifvertrag gehen. Und die dritte wichtige Regelung ist meines Erachtens schon diese allgemeinverbindliche Erklärung, weil das schon ein Instrument ist zu sagen, ja, der Staat hat auch eine Verantwortung in der Absicherung, nicht im Einfluss auf die Inhalte des Tarifvertragssystems, aber in der Absicherung des Systems an sich. Und das ist ja eine Frage, die wir auch heute wieder durchaus kontrovers diskutieren. Aber da spielt eben die allgemeinverbindliche Erklärung auch im Tarifvertragsgesetz nach wie vor eine prominente Rolle.
Nun hat aber das Tarifvertragsgesetz viel an Strahlkraft verloren, dadurch, dass die sogenannte Tarifbindung schwindet. Nur etwa die Hälfte der Beschäftigten im Westen arbeitet auf Grundlage eines Tarifvertrages und im Osten ist die Quote noch deutlich niedriger. Ist also das Tarifvertragsgesetz dabei, so eine Hülle zu werden, die immer weniger Inhalt hat?
Also in der Tat ist das eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil man ja auch sehen muss, dass tarifvertragliche Arbeitsbedingungen in der Regel deutlich bessere Arbeitsbedingungen sind, die werden. Nun glaube ich nicht, dass diese Entwicklung, die wir hier sehen, primär etwas mit dem Tarifvertragsgesetz zu tun hat. Wir sehen ja sehr, sehr unterschiedliche Tarifbindungen. In den klassischen Industriebereichen zum Beispiel haben wir nach wie vor eine relativ hohe Tarifbindung. Aber wir sehen zum Beispiel, dass in vielen, gerade auch neuen Dienstleistungsbereichen, es offensichtlich sehr, sehr schwer fällt, hier dieses Instrument des Tarifvertrags auch anzuwenden. Mhm. Und in der Tat ist das ja auch die Debatte, die wir haben müssen. Ist das sozusagen eine zwangsläufige Entwicklung, dass die Tarifbindung weiter zurückgeht? Oder gibt es auch politische Alternativen, die man vielleicht denken kann, wie man das Tarifvertragssystem auch wieder stärkt?
Was wären Gegenmaßnahmen gegen schwindende Tarifbindung? Sie haben ein Stichwort genannt, die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen. Das ist also so, dass der Gesetzgeber dann sagt, ein Tarifvertrag gilt. Er gibt dem Tarifvertrag einen Gesetzesrang. Ja, der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister hat mal von einem Tariftreuegesetz gesprochen, aber irgendwie scheint das in weite Ferne gerückt.
Wir erleben gerade, wie zum Beispiel in bestimmten Industrien, Stichwort Halbleiterindustrie, wirklich Millionen, wenn nicht gar Milliarden an Fördergeldern gezahlt werden. Und da liegt ja schon die Frage nahe, zahlt man die einfach so völlig bedingungslos oder sagt man, nein, wir wollen, dass bestimmte Mindeststandards eingehalten werden und koppeln die Zahlung solcher Fördergelder dann an die Bereitstellung von tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen. So, da, glaube ich, hat der Staat schon eine Reihe von Möglichkeiten, wie er das nutzen kann. Darüber hinaus sind aber natürlich auch die Tarifvertragsparteien selber gefragt, wieder attraktiver zu werden. Bei den Gewerkschaften hat man so einen Eindruck, ist da gerade so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung. Wir haben ja im letzten Jahr zum ersten Mal wieder auch eine positive Mitgliederbilanz bei den Gewerkschaften gesehen. Bei den Arbeitgeberverbänden sehe ich das noch nicht so.
Ein Aspekt noch. Unter dem Eindruck der zurückliegenden Streiks im Verkehrsbereich, bei der Bahn, im Flugverkehr, wurden an die Tarifautonomie ganz grundlegende Fragen gestellt. Kann sie so bleiben? Kann die rechtliche Grundlage für Streiks bleiben, wie sie ist? Oder braucht es ein Streikgesetz, zumindest für Bereiche, in denen es um die öffentliche Daseinsvorsorge geht? Jetzt sind Tarifabschlüsse da, die Diskussion ebbt ab. Aber für wie nah sehen Sie einen erneuten Anlauf in Richtung Eindämmung des Streikrechts oder Einhegung?
Also ich wäre da wirklich, ehrlich gesagt, sehr, sehr vorsichtig. In der Tat sehen wir immer, wenn es mal in Deutschland ein bisschen zu einer Häufung von Streiks kommt.
War vielleicht, pardon, wenn ich es unterbreche, war vielleicht ein bisschen mehr als ein bisschen, oder?
Ja gut, es war in der Tat in diesem Jahr durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Tarifauseinandersetzungen in verschiedenen Verkehrsbereichen war es ein bisschen fokussiert. Ja, wir sehen ein Mehr an Streiks, das ist auf jeden Fall so. Insgesamt hat man ja gesehen, am Ende haben die Tarifvertragsparteien es doch geschafft, auch tragfähige Kompromisse in Form von Tarifverträgen wieder zu finden. Das ist eigentlich eine Stärke des deutschen Modells. Und ich würde dafür warnen, jetzt durch eine Einschränkung des Streikrechts, die ja vor allen Dingen die Gewerkschaften treffen soll. Darum geht es ja. Man will die Verhandlungsposition der Gewerkschaften schwächen. Und ob das sozusagen gerade in den unsicheren Zeiten, wo wir jetzt leben, ob das wirklich eine vernünftige Strategie ist oder ob man nicht sagen muss, ja, es ist vielleicht auch für unsere Demokratie gerade was Gutes, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn sie vielleicht auch die Erfahrung machen, dass politisches oder gewerkschaftliches Engagement auch was bewegen kann, was Positives bewegen kann, dass das doch eine wichtige Stärkung, auch Stützung unserer demokratischen Gesellschaft ist. Von daher würde ich da sehr vorwarnen, da jetzt leichtfertig nach dem Gesetzgeber zu rufen und die Tarifautonomie auch einzuschränken.
Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Zur Presseschau jetzt. Die Autobauer sind ein Thema.
Die Süddeutsche Zeitung kritisiert: Man kann die Elektromobilität schon kaputt reden. Genau das passiert gerade in diesem Land. Immer größere Teile der Politik praktizieren eine gefährliche Umkehr der Kausalzusammenhänge. Die Absatzzahlen für Elektroautos sind bei fast allen Herstellern mies. Dann stellen wir doch das Verbrenner aus in Frage. Die Leute zweifeln daran, dass Elektromobilität wirklich die Zukunft ist. Dann rufen wir doch einen Wettbewerb der Technologien aus. China stellt die deutschen Konzerne bei der E-Mobilität in den Schatten. Dann machen wir Deutschland doch zum Hotspot einer neuen Verbrennergeneration. Fakt ist jedoch vielmehr, die Nachfrage schwächelt, gerade weil Teile der Politik mit einer Verbrennerverlängerung liebäugeln. Das Handelsblatt befasst sich ebenfalls mit der Verkehrsbranche, nimmt aber die Lufthansa in den Blick. Kundenzufriedenheit und Lufthansa, das scheinen derzeit zwei völlig unterschiedliche Welten zu sein. Der Name Lufthansa stand viele Jahrzehnte für Qualität und guten Service. Mittlerweile wird er immer häufiger mit Billig-Airline gleichgesetzt. Das ist eine verheerende Entwicklung, aber eine, die sich noch umkehren lässt. Die Modernisierung der Flotte läuft bei den Airlines der Lufthansa-Gruppe auf Hochtouren. Die moderne Hardware ist allerdings nur die Voraussetzung für einen anderen, viel wichtigeren Qualitätsfaktor, das Personal. Die Crews an Bord und am Boden wollen guten Service bieten. Sie wollen die Passagiere zufriedenstellen. Sie müssen dazu allerdings auch die Möglichkeit haben. Notwendig sind eine verlässliche Flugplanung, eine gute Speisenauswahl und vor allem perfekte digitale Angebote. Dafür zu sorgen, ist die erste und wichtigste Aufgabe des Managements. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt zur hohen Schuldenlast des französischen Staats. Kein Land in Europa, nicht einmal das ewige Sorgenkind Italien, hat einen größeren Schuldenberg angehäuft als Frankreich. Ein Ende der französischen Schuldenorgie lässt bislang auf sich warten, doch die Zeit der Ausflüchte ist vorbei. Alle Optionen zur Einsparung müssen auf den Tisch. Auch der von Macron einst versprochene Abbau von 120.000 Beamtenstellen. Nur eines gehört vom Tisch. Die Idee zur Lösung der Haushaltsprobleme einfach an der Steuerschraube zu drehen, wahlweise bei vermögenden Bürgern oder Unternehmen mit Superprofiten. Das würde das Vertrauen verspielen, das sich Macron durch wirtschaftspolitische Reformen mühsam erarbeitet hat.
Das war Wirtschaft am Mittag nach den Nachrichten Deutschland heute mit Sonja Meschkat. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.